Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Es ist einer der grausamsten Morde Triers. Am 13. März 2015 ist die 16-jährige Laura Marie mit einem Nachbarn auf dem Weg von Trier Nord zum Trierer Hauptbahnhof. Sie will ihren Ex-Freund in Trier Süd besuchen. Tage später wird ihre Leiche in einem Gebüsch in Trier gefunden.
Was sich damals genau auf dem dunklen Weg in Trier Nord abspielte, wie die Polizei dem Täter auf die Schliche kam und welche Anteilnahme der Fall in Trier auslöste, darüber sprechen wir heute mit unserer Kollegin und Gerichtsreporterin Katharina de Moos. Hallo.
Hallo, schön wieder bei euch zu sein.
Katharina, was macht den Fall Laura Marie denn so besonders?
Oh je, dieser Fall ist vor allem eins, nämlich besonders traurig. Laura Marie war ein Mädchen, das noch sein ganzes Leben vor sich hatte und sie wurde brutal ermordet. Und was mich besonders berührt, sie wurde da wie Müll an einem ganz furchtbaren Ort zurückgelassen. Ihr sinnloser Tod hat nicht nur mich, sondern sehr viele Menschen in unserer Region bewegt.
Wer war denn Laura Marie?
Laura Marie war 16 Jahre alt, eine hübsche junge Frau mit glatten blonden Haaren und Brille. In der Gerichtsverhandlung wurde die Schülerin von allen als lieb und lustig beschrieben. Sie hatte viele Facebook-Freunde, ihre Textnachrichten waren voller Herzchen und Küsse. Ich glaube, man kann sagen, Laura Marie war ein ganz normales Mädchen, 16 Jahre alt aus Trier-Nord.
Und sie verschwand dann am 13. März und wurde auch ziemlich schnell von ihrer Mutter vermisst gemeldet. Was ist daraufhin passiert?
Ja, leider nicht das, was die Eltern sich erhofft hatten. Die hatten sich erhofft, dass die Polizei sich sofort auf die Suche nach ihrer Tochter macht. Das ist wohl nicht passiert. Sie warfen der Polizei später vor, die Vermisstenanzeige nicht ernst genug genommen zu haben. Also eine Suche hätte Laura Marie zwar nicht das Leben retten können, denn als die Mutter zur Polizei ging, da war ihr Kind bereits tot. Aber vielleicht hätte man Laura Marie in einem anderen Zustand bergen können, das sagt damals jedenfalls der Vater. Der Täter, der war ja zweimal zum Tatort zurückgekehrt, um die Leiche anzuzünden.
Und wie und wo hat die Polizei Laura Marie dann gefunden?
Man hat ihre Leiche gefunden in Trier-Nord auf einem sehr verlassenen, sehr dreckigen Platz zwischen der Schönbornstraße und dem Trierer Wasserweg. Das ist eine Abkürzung, die wurde von Fußgängern genutzt, um von Trier-Nord Richtung Bahnhof zu kommen. Es ist aber einer der hässlichsten Orte, den ich in Trier jemals gesehen habe. Da stand damals noch, die ist jetzt weg, aber da stand damals noch so eine alte Halle, die roch ganz furchtbar nach Urin. Hinter dieser Halle waren Unmengen von Müll in so einen Straßengraben gekippt. Dieser ganze Ort war voller Müll. Und dort in dem Müll hinter der Halle hat es gebrannt. Darauf waren Anwohner oder Passant aufmerksam geworden, hat die Polizei oder die Feuerwehr verständigt. Und in diesem brennenden Müll hat man dann die Leiche von Laura Marie gefunden. Der Täter hatte sie angezündet nach der Tat, also erst einmal am nächsten Morgen nach der Tat. Und dann nochmal, nachdem er von einem Fußballspiel zurückkam, ist er nochmal hin mit einem Grillanzünder und hat die Leiche ein zweites Mal angezündet. Und da war der Rauch dann offenbar so auffällig, dass man die Leiche dann entdeckt hat.
Was ist denn genau an dem Abend passiert?
Also die Laura Marie war an dem Abend mit Freunden verabredet zu einem Spieleabend. Mit dabei war der Täter. Der heißt Sandro, war damals 24. Mit dabei waren aber auch noch zwei andere Jungs und die haben zu viert da ein Trinkspiel gemacht. Das heißt Asse ziehen. Ich habe es selber noch nie gespielt, muss ich auch, glaube ich, nicht. Wer ein Ass zieht, muss ein Gläschen Wodka trinken. Laura wollte da wohl erst nicht mitmachen, hat sich dann aber doch überzeugen lassen. Und dann haben die vier also zusammen gespielt. Doch dann kam im Laufe des Abends ein Anruf von ihrem Ex-Freund. Der wollte irgendwas mit ihr besprechen. Der Ex-Freund wohnte in Trier Süd und sie beschloss dann, zu ihrem Ex-Freund nach Trier Süd zu fahren. Und der Sandro, der Angeklagte, hat ihr angeboten, ich kann dich ja begleiten. Und sie sagte, nee, es reicht schon, wenn du mich zum Bahnhof begleitest. So waren die Zeugenaussagen dann vor Gericht, ne, dass das der Inhalt der Gespräche war. Und kurz vor 23 Uhr sind die beiden dann zusammen aus der Wohnung des Freundes nochmal Richtung nach Hause gegangen. Die wohnten ja nebeneinander in Trier-Nord. Und Laura ist reingegangen, um sich noch ihre Busfahrkarte zu holen. Und der Sandro ist angeblich nochmal reingegangen, um sich eine DVD zu holen, die er dann später bei seiner Schwester in Trier-Süd schauen wollte. Das erzählte er jedenfalls der Polizei. Die hat die Geschichte aber so ihm nicht ganz abgekauft.
Warum denn nicht? Was fiel der Polizei da auf?
Ja, er hat sich dann ziemlich schnell in Widersprüche verstrickt und in Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. So wurde der Polizist zum Beispiel stutzig, als der Zeuge sagte, dass er Zeit vertrödelt habe, da um diese DVD zu holen. Und dann fragt man sich ja, du willst ein Mädchen nach Hause bringen, um es zu beschützen, und dann lässt es alleine auf der Straße stehen. Wer macht denn sowas mitten in der Nacht? Ja, und das fand der Polizist schon etwas merkwürdig. Um 23.04 Uhr schrieb Laura Marie dann sogar über WhatsApp, lass mich nicht hängen. Und trotzdem kam da erstmal keine Nachricht zurück von ihm. Er behauptete, Laura gar nicht mehr gefunden zu haben. Er sei dann rausgegangen, hätte sich an den Kreisel gestellt, da war sie aber nicht. Dann will er sogar noch den Weg Richtung Bahnhof abgegangen sein, hat sie aber angeblich nicht gefunden. Hat aber trotzdem nicht auf ihre Nachricht geantwortet, und eine Sprachnachricht hat er erst um 23.39 Uhr abgesetzt. Und das war für den Polizisten alles ziemlich verdächtig. Der hatte den ja erstmal nur als Zeugen befragt, aber diese Antworten kamen ihm dann nicht plausibel vor. Also hat er ihn mit dem Verdacht konfrontiert, hör mal, ich kann mir vorstellen, dass du der Täter warst. Und dann ist der Angeklagte auch zusammengebrochen, hat unter Tränen gestanden und hat die Beamten sogar noch selbst zum Tatort begleitet, wo er ein Messer über eine Gartenmauer geschmissen hatte und seine blutverschmierte Kleidung in einem Altkleidercontainer entsorgt hat. Und beides hat die Polizei dann da vor Ort auch gefunden.
Und was genau hatte er da gestanden?
Die Details kenne ich nicht, aber er hat dann offenbar gestanden, das Mädchen erstochen zu haben. Beziehungsweise er hat gestanden, sie erstochen zu haben. Er hat allerdings nie gestanden, sie vergewaltigt zu haben. Also davon wollte er nichts wissen, von dem Vorwurf, der dann relativ schnell auch laut wurde. Die Geschichte erzählt, die beiden seien in Streit geraten bei der Halle, und dann hätte er plötzlich ein Messer in der Hand gehabt und auf sie eingestochen. Und die Staatsanwaltschaft hat ihm diese Geschichte aber nie geglaubt, auch das Gericht nicht übrigens. Er wurde wegen Mordes verurteilt, weil ihm vorgeworfen wurde, eine Vergewaltigung vertuschen zu wollen durch einen Mord.
Wie kam die Polizei denn auf die Idee, dass er sie vergewaltigen wollte?
Tja, also das ist schon echt ziemlich krass. Der hat wohl seit 2013, also zwischen 2013 und 2015, 1620 Mal online nach Vergewaltigung gesucht. Also immer wieder verschiedene Vergewaltigungen auf dem Heimweg, Vergewaltigung einer 16-Jährigen. Und an dem Tag selbst, als die Tat stattgefunden hat, hat er sich sogar noch ein Video angeschaut, in dem eine 16-Jährige auf dem Nachhauseweg vergewaltigt wird. Also das war natürlich schon mal ein ziemlich eindeutiges Indiz. Es wurde aber am Tatort auch ein Seil gefunden, auf dem seine DNA war. Und das hatte er mutmaßlich in der Zeit, wo er angeblich die DVD holen wollte, am Tatort versteckt, um Laura Marie dort zu fesseln und zu vergewaltigen.
Das heißt, der hat das geplant und richtig vorbereitet, seine Tat. Wie gut kannten die beiden sich denn?
Die kannten sich trotz des Altersunterschieds wahrscheinlich ganz gut. Sie waren ja direkte Nachbarn, die lebten da in Trier-Nord Tür an Tür. Erstmal mein vielleicht erster Eindruck aus dem Gerichtssaal, der wirkte wie ein ganz gewöhnlicher deutscher 25-Jähriger. Das Auffälligste an ihm waren die Handschellen. Also er hatte Jeans, Ringel, Politurschuhe, kurze blonde Haare. Zur Zeit der Tat war der gelernte Maler arbeitslos. Und dann wurden natürlich allerlei Nachbarn und Freunde befragt, wie sie den Mann erlebt haben. Und die beschrieben ihn nicht nur als freundlich, sondern sogar als zuvorkommend. Also als so ein Typ, der alten Leuten die Taschen hochträgt, die Treppe, der Streit verhindert, Prügeleien auflöst, sich um das Wohl seiner Freunde sorgt. Dass er Fußball mag, war ziemlich klar. Dass er auch manchmal einen über den Durst trinkt und meist gute Laune hat. Also eher so völlig normaler junger Mann um die Mitte 20. Schnell wurde vor Gericht aber auch klar, dass er auch eine ganz andere Seite hat, vor allem wenn es um Mädchen und Frauen ging. Eine Nachbarin sagte aus, dass ihre Tochter 2007 von dem Mann in den Keller gelockt und geschlagen wurde. Sie riet der Mutter des Angeklagten damals schon, den Jungen in Psychotherapie zu schicken. Er sei eine tickende Zeitbombe. 2010 schubste er ein anderes Mädchen eine Treppe hinab. Da wurde er dann auch verurteilt wegen Körperverletzung und war wegen Aggressionen auch in psychiatrischer Behandlung. Die Medikamente setzte er dann offenbar allerdings 2012 ab, weil er einen stabilen Eindruck machte. Und selbst in der Mordnacht gab es sogar noch eine Warnung an Laura Marie. Einer der Jungs, mit denen sie unterwegs war und da Assezin spielte, der warnte sie nämlich noch, dass seine Ex-Freundin ihm erzählt habe, dass der Sandro mal versucht habe, sie im Keller des Mehrfamilienhauses zu vergewaltigen. Und Laura Marie hat diese Warnung auch wahrgenommen, hat darauf auch geantwortet, ja, mache ich, ich pass auf, Zwinker-Smiley und so.
Im Zuge der Verhöre hat er sich ja auch immer weiter um Kopf und Kragen geredet. Bei der Verhandlung hat aber auch der Obduktionsbericht eine große Rolle gespielt. Was stand da drin?
Ja, das stimmt. Das ist jetzt nichts für schwache Nerven. Da stand drin, dass der Rechtsmediziner in der Halshaut Verfärbung gefunden hatte, die darauf hindeuteten, dass Laura Marie gewürgt wurde. Er fand auch punktförmige Einblutungen im Hirn. Die wertete er als Beweis dafür, dass Laura Marie zu diesem Zeitpunkt noch lebte und nicht stark blutete. Das heißt, diese tödlichen Verletzungen, die wurden ihr erst später zugefügt. Wahrscheinlich war sie zu diesem Zeitpunkt lediglich benommen oder vielleicht auch bewusstlos. Dafür sprechen auch weitere Befunde. Das Opfer hat offenbar keine Gegenwehr geleistet. Inzwischen weiß man, das stimmt nicht ganz, weil er hatte Verletzungen. Aber an ihrem Körper konnten keine Abwehrverletzungen entdeckt werden. Getötet wurde sie ja mit 4 Messerstichen. Und was schon ziemlich krass ist, einer dieser Messerstiche wurde wahrscheinlich ausgeführt, als das Opfer bereits auf dem Boden lag. Also sie war bewusstlos oder benommen, lag auf dem Boden und dann hat er ihr diese tödlichen Stiche zugesetzt. Er hat ein bewusstloses Mädchen erstochen.
Wie hat sich denn der Angeklagte dann vor Gericht verhalten? Du warst ja dabei bei den Verhandlungen damals. Kannst du dich da noch an was erinnern? Wenn man sowas aufgelistet bekommt, macht das dann nicht was mit einem? Oder war der so abgebrüht?
Er war aufmerksam, eigentlich die ganze Zeit. Wirkte meistens nicht sehr emotional. Aber ich glaube, bei den Details hat er schon dann zu Boden geblickt. Also ich glaube, das konnte er sich auch nicht gut anhören. Und woran ich mich erinnere, ist, dass seine stärkste Reaktion immer dann kam, wenn es um die Vergewaltigung ging, die ihm vorgeworfen wurde, oder die versuchte Vergewaltigung. Also das war so ein Stichwort, da hat er drauf reagiert.
Inwiefern?
Er hat es ja bis zum Schluss geleugnet. Das Thema war mit Scham besetzt. Und ich glaube, wenn du einen Mord begehst, um eine Vergewaltigung zu vertuschen oder eine versuchte Vergewaltigung, dann steckt da mutmaßlich sehr viel Scham dahinter.
Ja, auf jeden Fall eine heftige Reaktion. Ja.
Der Fall Laura Marie schockierte damals ja auch die ganze Stadt. Hunderte Menschen nahmen auch an einem Gedenkmarsch für Laura Marie teil. Andere riefen aber auch zur Selbstjustiz gegen den Angeklagten und seine Familie auf. Was war da damals los in Trier?
Das war wirklich gruselig. Da war ja so viel Hass im Raum, auch in den sozialen Medien. Und natürlich brauchte man dann erstmal einen Sündenbock. Und was bietet sich besser an als Sündenbock, als die Ausländer? Dieser Weg, der führte ja durch Trier-Nord Richtung Bahnhof. Und das war für die Leute, die in der AFA, also in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende wohnen, eine Abkürzung Richtung Hauptbahnhof. Das heißt, da waren täglich viele Menschen aus aller Herren Länder unterwegs. Und natürlich war der erste Verdacht, ja, wenn da Laura Marie ermordet wurde, dann war es ein Ausländer. Und da kann man sich die Hetze im Internet vorstellen, die dann erstmal abging, bis sich dann herausstellte, ach nee, war ja gar kein Ausländer, es war ja ein blonder Trierer, der die Tat begangen hat. Also brauchte man dann schnell einen anderen Kanal für den Hass und der war dann in der Familie des Angeklagten und seinen Freunden und so in seinem Umfeld schnell gefunden. Das ging dann sogar so weit, dass der Vater von Laura Marie öffentlich dazu aufrufen musste, diese Familie in Ruhe zu lassen und selber dazu beitragen musste, die Stimmung da wieder zu beruhigen. Es gab aber auch sehr bewegende Szenen. Familien aus der Trier-Norder Schrotti-Szene haben eigenhändig dafür gesorgt, dass dieser völlig vermüllte, völlig ekelhafte Tatort wieder etwas würdevoller ist, um dann Mahnmal für Laura Marie aufstellen zu können. Die Stadt hatte den Müll da einfach liegen lassen mit dem Argument, dass es zu teuer, den wegzuräumen, obwohl das ihr eigenes Grundstück war. Und die Schrottis haben dafür gesorgt, sind da mit ziemlich vielen Leuten und Lastwagen aufgetaucht, um den Müll zusammenzuraffen. Und dann wurde auch noch ein Müllauto gestellt und der entfernt. Ja, und dann gab es den Trauermarsch mit Ansprache vorm Dom bis zum Tatort. Da waren mehr als 1000 Menschen dabei. Auch die Aufmerksamkeit in den Medien für den Fall war sehr hoch. Das Mitgefühl für die Eltern war sehr groß.
Der Angeklagte wurde letztendlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Warum denn wegen Mord und nicht wegen Totschlag? Wie war da die Argumentationslinie des Gerichts?
Das Gericht sah es dann als erwiesen an, dass er diese Tat geplant hatte im Voraus. Dafür gab es ja auch Beweise, da war dieses Seil mit seiner DNA drauf am Tatort gefunden worden. Er hatte sich im Internet minutiös darauf vorbereitet, wie man 16-Jährige vergewaltigt. Er hatte Kratzer und Abwehrspuren von ihr auf seinen Armen. Sie hat sich also sehr deutlich gewehrt. Und nicht zuletzt sah das Gericht es als erwiesen an, dass er versucht hat, die versuchte Vergewaltigung zu vertuschen durch den Mord. Und damit ist ein Mordmerkmal auch erfüllt.
Die Eltern von Laura Marie waren auch bei allen Verhandlungen im Gericht. Wie sind sie denn mit der Sache umgegangen?
ehrlich gesagt offener, als ich das jemals bei Gerichtsverhandlungen erlebt habe. Sie haben sehr bereitwillig mit der Presse über ihre Gefühle gesprochen. Vielleicht hat Ihnen das auch geholfen, mit dem schrecklichen Geschehen umzugehen. Ja, wie geht es jemandem, der gerade sein Kind unter so furchtbaren Umständen verloren hat? Die waren fix und fertig. Man hat ihnen den Schmerz angesehen. Das war ganz schrecklich für die Familie. Aber es ist ja ein Verlust und ein Schmerz, den kannst du gar nicht in Worte fassen.
Du hast eben auch schon die Gedenkstelle am Tatort in Trier-Nord angesprochen. Was ist das genau für eine Gedenkstelle?
Ja, ich bin da heute Morgen extra noch mal kurz hingefahren, um mir anzuschauen, wie das inzwischen aussieht. Früher war da dieser furchtbare Ort voller Müll, von dem ich berichtet hatte. Inzwischen ist diese Halle, die da stand, diese stinkende Halle, die ist abgerissen worden. Da führt jetzt ein Fahrradweg lang. Der Ort ist immer noch nicht schön, aber er ist immerhin nicht mehr so vermüllt. Und neben dem Fahrradweg gibt es jetzt seit noch gar nicht allzu langer Zeit, seit einem Jahr, einen Gedenkstein, relativ schlicht in graue Steine eingefasst, eine Metallplatte, auf der ihr Name steht. Da ist jetzt also ein Mahnmal, das daran erinnert, was dort geschehen ist. Und bis vor dieser Zeit, als dieses Mahnmal gesetzt wurde, gab es so ein recht provisorisches Mahnmal.
Du hast den Gerichtsprozess begleitet damals als Reporterin im Gerichtssaal. Wie gehst du denn mit sowas um? Das ist ja nun wirklich kein alltägliches Gerichtsverfahren.
Ja, ich finde das schon manchmal schwer, über solche Sachen zu schreiben. Ich liebe Krimis, aber die Realität, die zeigt oft, dass solche Fälle einfach nur widerlich sind und sinnlos und man schaut da in sehr tiefe Abgründe hinab. Und besonders schwer finde ich es, wenn dann im Gerichtssaal neben einem die trauernden Eltern oder Geschwister sitzen, wenn die sich dann anhören müssen. Das wird ja auch alles wiedergegeben. Es wird ja auch bis ins Detail so ein Obduktionsbericht vorgelesen. Es wird bis ins Detail erläutert, wie so ein Mord vor sich gegangen ist, wie brutal da der Mensch, den die geliebt haben, erschlagen oder erstochen wurde. Das finde ich schon furchtbar. Ich finde, das geht durch Mark und Bein, wenn man sich dann vorstellen muss, was diese Menschen in dem Moment fühlen und aus welchen niedrigen Motiven oft das Leben ausgelöscht wurde. Da könnte ich dann oft einfach mitheulen.
Das ist total verständlich. Nach dieser Folge, denke ich, kann das auch jeder nachvollziehen.
Ein 24-Jähriger ermordet seine 16-jährige Nachbarin, nachdem er versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Der Fall Laura Marie bleibt vielen Trierern bis heute tief im Gedächtnis. Katharina, danke dir für die Infos.
Gerne.
Mehr zum Fall Laura Marie und anderen Mordfällen der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/spurensuche. Schreibt uns auch gerne per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.